Der Sommer ist da und damit auch die hohen Temperaturen. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber wenn es draußen so richtig warm ist, dann sind die Gedanken manchmal so ein bisschen am Abschweifen. Man ist irgendwie kurzatmiger, es ist alles ein bisschen langsamer. Dabei ist das so wichtig, wenn man sich zum Beispiel den Formel-E-Titelkampf in diesem Jahr ansieht, dass man da die Übersicht behält und einen kühlen Kopf. Ich erinnere mich immer noch an den Ingenieur von Maximilian Günther zu seinen BMW-Zeiten, der nicht nur sagte, bewahre einen kühlen Kopf, sondern gleich sagte, keep a cold head, einen eiskalten Kopf. Überblick bewahren ist besonders wichtig in diesem Titelkampf. Und wir bei eFormel.de sorgen dafür. Seit 2014 haben wir jede einzelne Runde auf der Strecke begleitet. Und das war nur möglich dank eurem Support. Wenn ihr jetzt dazu beitragen wollt, dass eure Köpfe in diesem Titelkampf nicht nur kühl, sondern auch kalt bleiben, dann lege ich euch steadyhq.de/eformel.de ans Herz. Ein Wort ohne Bindestrich und Punkte, steadyhq.de/eformel.de. Dort könnt ihr uns und unsere Arbeit unterstützen für einen Betrag ab 1 Euro pro Monat. Vielen Dank für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Im Titelkampf der Formel E wird es heiß. Am nächsten Wochenende begegnen sich die Top 4 in der WM zum 11. und 12. E-Prix in der Saison in New York City. Wir gucken auf die Strecke, auf die Favoriten, auf den Zeitplan und auf das Wetter. All das und mehr in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und mit etwas Verspätung. Eigentlich haben wir ja immer vor, am Sonntag unsere Vorschau zu machen. Heute ist Montag. Begrüße ich Tobi Wirz in der Leitung, der mit dabei ist heute zum Vorausgucken aus New York Rennen. Guten Abend.
Hallöchen.
Na, wie geht's dir?
Gut. Ja.
Weißt du noch,
Montag,
wo oben und unten
Montag
ist?
Montag halt,
oh Mann, Montag. Weißt du noch, wo oben und unten ist? Ist es irgendwie plötzlich immer, jedes Wochenende ist irgendwas mit Autorennen, was wir irgendwie covern bei uns auf eFormel.de, oder?
Ja, das ist jetzt gerade die heiße Phase der Formel E. Dann hat die Extreme E ja wieder den Betrieb nach mehrmonatiger Pause langsam aufgenommen. Und ETCR war jetzt auch am Wochenende. Es ist schon doch einiges los in der Welt des elektrischen Motorsports.
Ich muss ja sagen, ich habe bei mir im eigenen privaten Kalender einen neuen Kalender angelegt. Der ist schön hellgelb und springt mich immer an, wenn ich meinen Kalender halt aufmache, wo ich feinsäuberlich alle E-Serien eintrage, die es so gibt, wann die so fahren. Und jetzt am nächsten Wochenende ist einerseits Opel E-Rally Cup in Weiz, E-Scooter Championship in Italien und Formel E in New York. Und am Wochenende danach ETCR und ERA in Vallelunga. Und am Wochenende danach schon wieder Formel E und Nitro Rallycross und Welt Rallycross und RX2E. Also ihr merkt schon, es ist einfach ultra viel los in diesen Sommermonaten. Ich könnte es mir nicht schöner vorstellen, Tobi. Es ist einfach richtig, richtig gut. Autos fahren im Kreis, sie sind elektrisch. Und bei einigen geht es eben schon auf die Zielgerade. Wie allen voran eben in der Formel E, wo langsam aber sicher sich die Titelentscheidung anbahnt. Es kribbelt so ein bisschen. Findest du dich auch?
Auf jeden Fall.
Und um das Kribbeln noch ein bisschen zu verstärken, werfen wir zuerst mal einen Blick auf die Nachrichten der letzten Tage. Und dann beginnen wir mit unserer Vorschau auf den New York City E-Prix. Keine Motivation. Alexander Sims hat sich entschlossen, die Formel E und Mahindra Racing zu verlassen. Diese Saison soll seine letzte sein.
Keine Location. In Brooklyn soll das Kreuzfahrtschiff-Terminal vergrößert werden, weshalb der diesjährige New York City Prix wohl der letzte am aktuellen Standort sein wird.
Keine Probleme. Der erste Formel E-Finanzbericht seit der Corona-Hochphase deutet an, dass die Serie wirtschaftlich gut durch die Pandemie kam.
Keine Sorgen. Lokale PolitikerInnen besuchten in der letzten Woche zum ersten Mal den Austragungsort des Hyderabad-E-Prix in Indien.
Und keine Kleinkunst. Das Line-Up für die Konzertreihe beim Seoul-E-Prix wurde vorgestellt. Mit dabei sind einige der größten K-Pop-Bands der Welt. Bekannt ist nun auch eine neue Streckenführung. Ich muss ja sagen, diese Formel-E-Rennstrecke in New York, die am nächsten Wochenende auf die Teams der Elektroserie wartet, zählt bei mir nicht zu den absoluten Favoriten. Aber die Location, die hat's wirklich in sich. Wenn ich mir so die Fernsehbilder vorstelle, Tobi, und das mal vergleiche, was wir sonst so auf dem Schirm präsentiert bekommen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass New York echt die spektakulärsten Bilder von allen, oder zumindest die eindrucksvollsten von allen Rennen, die es so gibt, bisher produziert. Was denkst du?
Ja, es ist auf jeden Fall schon relativ weit vorne mit dabei. Ich meine, wir sind natürlich auch hier in Deutschland verwöhnt, ja. Tempelhof
ist auch cool.
Ist schon cool, ja. Paris rund um den Invalidendom finde ich auch immer mega. Aber New York City gehört da auf jeden Fall mit in die Top 5, wenn nicht sogar in die Top 3.
Die Strecke befindet sich im Stadtteil Brooklyn, direkt am Fährhafen für Kreuzfahrtschiffe. So sexy ist die Location also halt nicht. Aber der Hintergrund der Location ist halt cool, weil da dann sich im Hintergrund die Wolkenkratzer auftürmen und die Freiheitsstatue steht direkt in der Nähe. Und naja, Manhattan leuchtet da dann halt, während die Sonne sich am Ende des Renntages in Richtung Horizont bewegt, in hellen, grellen Farben auf. Das ist schon gar nicht so uncool, was da halt an Bildern entsteht. Brooklyn an sich, der Fährhafen, ist jetzt nicht der spektakulärste Ort, an dem die Formel E gastiert. Vielleicht ist es das letzte Mal allerdings, dass die Formel E an diesem Ort gastiert. Wir haben es gerade schon im News-Überblick gehört, Tobi. Warum überlegt die Formel E jetzt, diesen Backdrop aufzugeben?
Ja, das ist mal wieder Zukunft gegen Vergangenheit oder Gegenwart, sag ich mal an der Stelle. Tatsächlich ist es so, in New York City soll der Kreuzfahrtschiffverkehr ausgebaut werden. Ja, also die schönen großen Dampfer, die Schweröl ohne Ende verbrennen. Sorry, aber ist ja tatsächlich so. Fakt ist aber auch, wenn da mehr Kreuzfahrtschiffe abfahren, wird da auch mehr Platz benötigt. Das heißt, das Terminal soll vergrößert werden. Die Strecke selbst wäre davon zwar nicht betroffen, aber der Bereich, wo das E-Village beim New York City E-Prix ist, da sollen Parkplätze für die Kreuzfahrer entstehen, ja, dass die da ihre Autos abstellen können. Ungünstig ist da vor allem fürs kommende Jahr der geplante Termin, und zwar am Tag, nachdem das USA-Rennen 2023 stattfinden soll, soll da tatsächlich ein Kreuzfahrtschiff abfahren. Und das sorgt dafür, dass da doch ein paar Kollisionen gibt und demzufolge die Strecke da vermutlich nicht zur Verfügung stehen wird, beziehungsweise der Bereich, der halt für die Kreuzfahrer genutzt werden soll.
Genau genommen ist es ja gar nicht der Termin vom USA-Rennen. Das hat ja bisher nur einen Platzhalter im Kalender bekommen. Aber da ist eigentlich nur realistisch der Termin im Juni, ne? Der 24. Juni 2023, da ist noch was offen. Da könnte die Formel E da noch hinfahren.
Ja, und wie man hört, war das ja auch der avisierte Termin für den New York City E-Prix, bis dann rauskam, geht an dem Wochenende allerdings nicht, weil montags da ein Kreuzfahrtschiff abfahren will und die Fläche halt benötigt wird. Daher kommt man da jetzt so ein bisschen in Kalamitäten. Man versucht eine Lösung zu finden, in New York zu bleiben. New York City hat eine hohe Priorität für die Formel E. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und deshalb guckt sich die Formel E aktuell auch in anderen Städten in den Vereinigten Staaten um. Allerdings ist unklar, ob sich da noch was ergeben wird bis zum nächsten Sommer.
Ich fände ja Long Beach cool. Die haben doch sowieso nächstes Jahr wieder ein Rennen. Und die Formel E ist auch schon mal in Long Beach gefahren. Und inzwischen könnte die Formel E auch die ganze Long Beach-Strecke benutzen und nicht diese blöde Kurzanbindung damals aus 2015 und 16. Das wäre sehr schön. Aber das ist wahrscheinlich Wunschdenken, dass sich die Formel E ins Rahmenprogramm der IndyCar-Serie oder der IMSA quetscht. Oder ist ja, glaube ich, sogar beides 2023 am selben Wochenende geplant. Eher ja, unwahrscheinlich.
Kann ich mir nicht vorstellen, nein.
Dann lass uns doch mal über New York City reden. Über das vielleicht letzte Mal, dass wir auf dieser Strecke in New York City reden. Ein wirklich bunter Mix an verschiedenartigen Kurven erwartet die Fahrer da. Los geht's mit einem relativ anspruchsvollen Kurvenkomplex zum Start. Da geht's erstmal links herum und dann kommen ganz viele nacheinander geschaltete Rechtskurven. Und die große Herausforderung ist dann natürlich, alle Scheitelpunkte zu treffen und insbesondere den letzten, um dann Schwung mit auf diese lange Gegengerade zu nehmen. Tobi, am Anfang, als die Formel E nach New York gefahren ist, war dieser Komplex eine einfache Rechtshaarnadelkurve, wo es am Start ordentlich gekracht hat. Tut dieser neue Komplex links und vierfach rechts dem Racing gut?
Na, auf jeden Fall entzerrt es schon mal die Situation, insbesondere in der allerersten Runde, wenn alle Fahrer auf eine Haarnadelkurve zubrettern. Da kommt es halt schon mal zu Kontakt. Da ist das neue Layout, was heißt das neue? Das Layout, was wir schon seit einigen Jahren haben an dieser Stelle, natürlich deutlich besser. Ist auch auch eine gewisse Herausforderung für die Fahrer, aber eine etwas andere Herausforderung als die ursprüngliche Streckenführung. Du hattest aber schon angesprochen, es geht dann auf die lange Gegengerade und da kommen wir dann auch am Ende der Gegengerade eigentlich schon zur allerbesten Überholstelle, die wir auf dem Kurs haben.
Richtig, die Schikane Kurve Nummer 6 und Kurve Nummer 7 und da ist es natürlich, weil die lange Gegengerade davor kommt. Ich weiß nicht, ob die einen Kilometer lang ist. Nee, wahrscheinlich nicht. Die Strecke insgesamt ist nur 2,32 Kilometer lang. Aber sie ist beachtlich und sie ist mit höheren Geschwindigkeiten verbunden. Und danach kommt halt diese enge Links-Rechts-Schikane, wo es schon das eine oder andere Mal gekracht hat. Gab es überhaupt vielleicht mal ein Jahr, wo es nicht gekracht hat an dieser Stelle? Keine Ahnung. Ich stelle mich jedenfalls auf jeden Fall auf Kleinholz ein an dieser Stelle. Denn das ist einfach wegen der Geschwindigkeit von dem Vollstromabschnitt vorher ohne Frage die beste Stelle zum Überholen. Es gibt noch eine zweite Stelle auf der Strecke, die als Schikane aufgebaut ist. Das ist die Kurve 12-13. Da geht es dann erst nach rechts und dann nach links. Und danach geht es über den Highspeed-Linksbogen Kurve 14 zurück auf Start und Ziel. Mitten in Kurve 14 war in den letzten Jahren immer noch so ein richtig dicker Buckel, wo die Autos alle nochmal aufgesetzt haben. Das ist wirklich eine ziemlich große Herausforderung. Wahrscheinlich die herausforderndste Kurve auf der ganzen Strecke, Kurve 14, obwohl es da eigentlich nur 90 Grad nach links geht. Aber halt dieser Winkel, in dem die Kurve da aufgebaut ist, das ist schon ganz schön tricky. Die Attack Zone, die wartet aller Voraussicht nach wieder unweit der Hafenkante in Kurve 10. Ebenfalls eigentlich eine ganz gute Überholstelle. Da hat doch der Max Günther im letzten Jahr das zuckersüße Überholmanöver gesetzt, wo er als Dritter hinter den zwei Führenden fuhr, die sich dann irgendwie gegenseitig in die Karre gefahren sind und dann ist er innen reingestochen. Das war schon gut.
Richtig. Letztes Jahr im Samstagsrennen, wo er dann da die Führung übernommen hat und bis zum Ziel nicht wieder hergegeben hat.
Insgesamt herausfordernd die Strecke? Was glaubst du?
Herausfordernd. Es gibt herausforderndere Strecken, definitiv. Es gibt allerdings auch einfachere Strecken im Rennkalender. Ich würde sagen, eher mittel.
Okay, schließe ich mich an. Ich glaube, eine Herausforderung, die jetzt nicht unbedingt auf der Streckenkarte einsehbar sein wird, ist die Streckenentwicklung. Denn wir haben auf anderen Formel-E-Strecken eben Straßen, öffentliches Straßenland, was alltäglich befahren wird. Und da setzt sich natürlich ein bisschen Staub ab und so weiter. Und auch was sonst so in der Luft fliegt, Pollen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Pollensaison gerade in der US-Ostküste aussieht. Aber sonst fliegt jede Menge Zeug auf die Straße. Und das wird dann allerdings relativ schnell weggekehrt, einfach dadurch, dass da ständig Autos drüber fahren. In New York ist es halt wirklich der Hafen, so ein Industriehafen halt, wo nicht ständig Autoverkehr ist. Deswegen rechne ich schon damit, dass im ersten freien Training es ziemlich staubig sein wird und dann im zweiten Training auch noch ziemlich staubig sein wird und sich im Verlauf des Rennsamstags zumindest der Kurs relativ rasant entwickeln wird und dass die Teams Anpassungsfähigkeit beweisen müssen dabei beim Setup, beim Voraussehen, wie wird die Strecke während des Rennens sein, das muss man im Training eigentlich schon wissen, um das Fahrzeug darauf abzustimmen. Ich glaube, das ist vielleicht das Herausfordernde an New York. Ich stimme dir zu, Tobi. Bei der Schaltung der Kurven gibt es herausforderndere Kurse als New York. Der New York E-Prix ist ein Doubleheader. Was heißt das nochmal, Tobi? Haben wir lange nicht gehabt.
Ja, haben wir lange nicht gehabt in der Extreme E. Es ist gerade mal eine knappe halbe Woche her. Doubleheader heißt gleiche Strecke, zwei verschiedene Rennen an einem und demselben Wochenende.
Und los geht es, anders eigentlich auch als üblich in der Formel E, nicht am Rennsamstag und auch nicht am Rennsonntag, sondern schon am Trainingsfreitag. Führ uns mal bitte durch den Zeitplan, Tobi. Wann gibt es die Formel E am nächsten Wochenende?
Ja, aufgrund der Zeitverschiebung sind die Rennen dann doch etwas später, als wir das jetzt in Jakarta und Marrakesch der Fall hatten. Das erste Freitraining, du hast es schon angesprochen, freitags 22 Uhr mitteleuropäische Zeit, also ja, kurz vorm Schlafengehen noch mal Formel E gucken
und sich ein bisschen Samstag von surrenden Elektromotoren in den Schlaf wiegen lassen.
Ja, nicht Schäfchen zählen, sondern Formel E Autos zählen.
Hat was Meditatives. Kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere gut einschlafen kann zu.
Ja, bestimmt. Am Samstag geht es dann aber weiter. Ja, Samstagmorgen, US-Zeit, ist Samstagmittag, deutscher Zeit. Ja, das zweite freie Training startet um 13 Uhr. Und ja, schon etwas mehr als anderthalb Stunden später, um 14.40 Uhr am Samstag, steht das Qualifying auf dem Plan. Und Rennstart haben wir gegen kurz nach 19 Uhr.
Und das Ganze gilt dann auch für den Sonntag. Also dieser Samstagsplan, abgesehen vom ersten freien Training eben, das am Freitag stattfindet, ist auch sonntags so. Also FP3 ist es dann um 13 Uhr, 14.40 Qualifying, Rennstart 19 Uhr. Das Ganze läuft bei ProSieben im Free TV, wie es in diesem Jahr üblich ist. Beide Rennen kriegen 30 Minuten Vorberichterstattung spendiert. Die Qualifyings, die laufen zuvor beim Schwestersender ProSieben Max. Außerdem zeigt Eurosport 2 bzw. der Eurosport Player, dann halt kostenpflichtig beides, den New York City E-Prix. Bei unseren HörerInnen in der Schweiz ist sogar Eurosport 1 zuständig, zusätzlich zu MySports One. Und in Österreich läuft die Formel E neben ProSieben und Eurosport 2 bei ORF Sport Plus. Am Samstag live, am Sonntag zeitversetzt um etwa, was sind das, 3-4 Stunden, weil Frauenfußball-EM läuft auf dem Sportsender. Seid ihr also im Bilde, da gibt's die Formel E am Wochenende. Und wenn's ganz einfach sein soll, guckt doch einfach auf eformel.de. Da haben wir die ganze Zeit unseren Live-Ticker am Start. Da wird jede einzelne Session begleitet in Text, in geschriebenem Wort. Und die freien Trainings, die gibt's wie immer auch im Stream bei uns. Also da bleibt wirklich keine Frage offen. Einfach auf eformel.de gucken. Oder dem aktuellen Link in der Kapitelmarke folgen zur Übersicht über die TV-Zeiten. Bleibt uns zuletzt noch der Blick auf das Sportliche. Es spitzt sich ja alles zu, wie so bei einem Crescendo in der Musik. Irgendwie, es wird alles richtig spannend zum Ende und es wartet jetzt eigentlich die ganze Welt nur noch drauf, dass der Beat droppt und dass die Formel E endlich ihren Champion 2022 kürt. Die Top 4 in der WM, die haben wir schon so oft besprochen. Mottara gegen Wern, gegen Van Dorn, gegen Evans. Tobi, wer von denen wird die besten Karten haben in New York? Oder schafft es vielleicht jemand anderes ganz nach vorn?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es jemand anderes schaffen wird. New York City ist ja traditionell eine Rennstrecke, auf der Sam Bird brillieren kann. Ja, der hat schon dreimal gewonnen. Aber dieses Jahr nicht. Ja, stattdessen stattdessen tippe ich tatsächlich auf Robin Freins, seinen Ex-Teamkollegen im Envision, der ja die ProSieben-Seher werden es gesehen haben, jetzt beim letzten Rennen in Marrakesch schon Deutsch gesprochen hat, obwohl er nicht gewonnen hat. Deshalb denke ich, er muss dann wieder nach dem Rennen sein Interview in Deutsch führen. Und er wird dann höchstwahrscheinlich den letzten Audi-Sieg in der Formel E für die nächste Zeit holen.
Finde ich mutig, muss ich sagen, auf Reins zu tippen. Der hat ja jetzt, also in den letzten 4 Rennen ist er 3-mal nicht in die Punkte gekommen.
Statistisch. Ja, ist höchste Zeit, das zu ändern, oder?
Ja, wäre höchste Zeit, das zu ändern, keine Frage. Weil das eine Mal, dass er in die Punkte gekommen ist in den letzten 4 Rennen, war er 5. Also es war schon nicht schlecht. Aber ehrlich gesagt, ich fand Freins in Jakarta und Marrakesch einfach nicht mehr, das war nicht derselbe, den wir in der ersten Saisonhälfte gesehen hatten. Ich würde es ihm natürlich sehr gönnen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Audi, Envision und Robin Freins nochmal einen Sieg bekommen würden in dieser Konstellation. Tippe allerdings tatsächlich eher, dass Jaguar vorne sein wird. Aus genau dem Grund, den du gerade eben schon gesagt hast. Denn es ist natürlich schwer zu sagen, aber üblicherweise, wenn die Formel E auf in Anführungszeichen klassischen Straßenkursen fährt, dann ist mit Jaguar zu rechnen. Die haben ein Auto, was sehr gut funktioniert in diesen wendigen Bereichen der Strecke, wo man auch herausbeschleunigen muss, mal auf längere Vollstromabschnitte und es da auf die Traktion ankommt. Ich möchte nicht mutmaßen, weshalb, denn Traktionskontrollen sind ja bekanntlich verboten in der Formel E. Es gibt allerdings Teams, die besser aus Ecken heraus beschleunigen und Traktion auf die Strecke bringen als andere. Das ist jetzt kein großes Geheimnis in der Formel E. Das, wenn ihr die fragen würdet, die sagen das alle auch sehr offen, dass einige halt besser rausbeschleunigen können als andere. Und Jaguar kann, glaube ich, ganz gut in New York punkten. Und ich würde mich auch über Sam Bird freuen. Der hätte mal eine Trendwende irgendwie gut verdient und das würde jetzt seinem Punktekonto auch nicht schaden. Der ist ja momentan in der zweiten Hälfte des Tableaus, Platz 12. 31 Punkte nur gesammelt in diesem Jahr, also knapp mehr als die Punkte, die es für den Sieg gäbe. Ich glaube allerdings, dass Mitch Evans ganz vorne mitfahren wird. Wenn es nicht Bird macht, dann macht's halt Evans. Wenn es nicht vielleicht sogar eine Stallorder gibt bei Jaguar. Mitch Evans ist mein Tipp für den Sieg und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der vom aktuell vierten Platz, der ist ja nur einen Punkt hinter Stoffel van Dorn und auch nur vier Punkte hinter Jean-Éric Vergne, mal mindestens auf Platz 2 nach vorne stürmt, vielleicht auch auf Platz 1, aber das hängt natürlich davon ab, was die anderen drei, Mortara, Vergne, van Dorn machen. Glaubst du denn, dass vielleicht irgendjemand von diesen vier Fahrern demnächst aus dem Titelrennen rausfällt und dass wir nach dem New York E-Prix nur noch auf drei Fahrer schauen?
Es könnte gut sein. Wie gesagt, Konstanz ist jetzt so gut wie alles zu dieser Phase in der Meisterschaft. Und ja, wenn man dann tatsächlich auch mal ein schlechtes Rennen hat oder sogar zwei, dann ist man raus aus dem Titelkampf. Und ich kann jetzt nicht spekulieren, wer es ist, aber es könnte durchaus vorkommen, dass wenn ein Fahrer wieder so ein schlechtes Qualifying hat, wie Stoffel van Dorne beispielsweise in Marrakesch, dass er sich damit quasi aus dem Meisterschaftskampf verabschieden würde. Denn eins ist auch klar, in New York City kann man nicht so gut überholen wie vor zwei Wochen noch.
Richtig, richtig, ja. Ich finde ja die Causa Vergne auch ganz interessant. Der sich auf Position 2 etabliert hat im Tableau, bislang allerdings noch kein einziges Rennen in diesem Jahr gewonnen hat. In New York hat Vergne sich schon zweimal selbst zum Formel-E-Champion gekürt. Das ist mathematisch nicht möglich, dass er das in diesem Jahr tun wird. Aber entweder, bei Vergne ist das so eine Wunderkiste am Wochenende, entweder der gewinnt oder er fällt aus diesem Titelkampf raus. Ich warte nämlich ehrlich gesagt eigentlich nur noch, obwohl ich es ihm nicht wünsche, aber dass Vergne irgendwann mal doch eine Nuller einsammelt. Und als könnte er damit sich so ein bisschen rausspülen aus dem Titelkampf. Ich will hier nichts raufbeschwören. Vielleicht spült er sich halt auch gerade rein, weil er gewinnt. Ach, es ist so schwer. Jean-Éric Vergne. Tobi, was glaubst du? DS Tachita? Die waren in Marrakesch sehr gut. Auch in New York?
Ich glaube, New York liegt ihnen nicht ganz so sehr. Was allerdings jetzt auch nicht heißen muss, dass sie keine Chance haben, vorne um die vorderen Plätze mitzufahren. Und ja, wie wir eben schon gesagt haben, Konstanz ist alles. Wichtig ist es in so einem Fall, dass auch wenn man nicht unbedingt das Auto hat, um gewinnen zu können, dass man trotzdem zumindest unter die Top 5 kommt und gute Punkte mitnimmt, damit man den Anschluss nicht verliert. Denn das ist zu diesem Zeitpunkt in der Saison absolut wichtig.
Weißt du, was ich sage, wer Punkte sammeln wird? Oliver Askew. Der wird beflügelt sein von seinem Heimrennen. BMW hat letztes Jahr in New York gewonnen mit Maximilian Günther. Andretti ist ja bekanntlich das BMW-Kundenteam. Askew, der war bei den letzten zwei E-Prix ganz gut dabei, ist auch in Marrakesch lange in den Punkten gefahren. Es schien so, als hätte er auch im Qualifying endlich mal das Potenzial seines Autos ausschöpfen können, als er in die Duellphase gekommen ist. Und vielleicht gibt dieses Heimrennen-Ding ihm so ein bisschen Rückenwind. Und vielleicht fährt er mal wieder in die Punkte. Es wäre das erste Punkteergebnis seit dem Saisonstart, als er zwei Punkte für Platz 9 mitgenommen hat in Saudi-Arabien. Ich glaube, Askew, von dem sehen wir was am Wochenende. Nicht im Kampf um den Sieg, um Himmels Willen. Aber ich glaube, Oliver Askew sammelt ein paar Punkte. Siehst du noch irgendwen als Überraschungskandidaten? Und dann steigen wir hier aus dem Kapitel.
Ich sehe da möglicherweise die anderen beiden Fahrer, die genau zwei Meisterschaftspunkte haben. Ja, zum einen der eben schon angesprochene Maximilian Günther, der ja letzte Saison in New York City gewonnen hat, steht auch aktuell nur bei zwei Punkten, hat mit dem Nissan-Antrieb auch nicht das stärkste Aggregat, sage ich mal. Und ja, den anderen Piloten mit 2 Punkten, den haben wir auch schon im News-Überblick gehört. Das ist Alex Sims, der entschieden hat, nach dieser Saison aufzuhören. Und der auch in dieser Saison absolut kein Glück hat. Ja, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das, glaube ich, beschreibt die Saison von Alex Sims ganz gut. Der kann machen, was er will. Er kommt nicht voran. Er hat einmal im Qualifying ein gutes Ergebnis gezeigt. Am Samstag in Berlin war das. Und ja, hatte dann allerdings auch im Rennen nur die Pace für Platz 9. Das sind die beiden einzigen Punkte, die er in dieser Saison gesammelt hat. Ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, dass er nochmal ein gutes Ergebnis feiert. Und New York City wäre doch ein ganz guter Ort dafür.
Falls ihr, liebe HörerInnen, auch Tipps abgeben wollt zu den besten Fahrern in New York, dann macht das doch einfach am besten in unserem Community-Tippspiel. kicktipp.de/Formel E, da ist noch bis zum Wochenende Zeit, euch anzumelden. Oder vielleicht seid ihr auch schon angemeldet, dann kämpft ihr genauso wie Naga, Ricardo und Willi WH um die Meisterschaft. Das sind unsere Top 3. Mal gucken, ob das nach dem EPRI auch noch so sein wird. kicktipp.de/Formel E. Spielt mit, es macht einen Heidenspaß, unser Community-Tippspiel für New York. Ein Heidenspaß, das ist doch ein super Überleitungsding zu Tobis Teleskop. Ich hab den jedenfalls immer hier. Das ist deine Rubrik, Tobi, feuerfrei.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicken wir mit dem Teleskop einmal nach Indien, wo aktuell die Vorbereitungen auf den Hyderabad-E-Prix auf Hochtouren laufen. Nur noch 7 Monate sind es, bis im Februar kommenden Jahres das erste Formel-E-Rennen in Indien stattfindet. Nun war das Managing-Komitee vor Ort, um sich ein Bild von den Vorbereitungen des Kurses am Hussain-Sagar-See zu machen. Das 8-köpfige Managing-Komitee wird von, jetzt wird's kompliziert, von Kalvakuntla Taraka Rama Rao geleitet. Ja, der wird wegen seines Namens auch gerne KTR abgekürzt. Der ist nämlich Minister für Kommunalverwaltung und Stadtentwicklung, Industrie und Handel sowie Informationstechnologie im Bundesstaat Telangana.
Der Berufsbezeichnung ist ja noch viel komplizierter als der Name.
Ja, das
Alter.
Kannst du laut sagen. Interessant finde ich, wer sonst noch im Managing-Komitee sitzt. Das sind nämlich Anand Mahindra, das ist der Vorsitzende der Mahindra Group, und Dilbak Gill, das ist der CEO und Teamchef von Mahindra Racing, den wir alle schon aus der Formel E kennen.
Kennen und lieben. Ist das politisch überhaupt so sauber, dass der Teamchef aus der Formel E mitentscheidet, wie die Strecke aussieht und wie es beim Streckenbauer funktioniert?
Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube, Dilbak Gill ist jemand, der
die Scheiße am Schuh bei Mahindra Alex Sims, meinst du?
Ja, genau. Nee, sag mal so. Ich glaube, Dilbak Gill ist doch ein sehr, sehr integrer Typ. Und von daher habe ich da keine Bedenken, dass das in irgendeiner Form teampolitisch eingefärbt sein könnte, was er da tut.
Gut, wollen wir es hoffen. Ich gehe auch fest davon aus. Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Streckenführung allerdings, muss ich sagen. Wir haben da ja schon mal im Frühjahr eine Streckenkarte gesehen und das ist halt wirklich, also, ja, wie beschreibt man das? Wie ein Plus, wo du aber unten einen Strich weggeschnitten hast. So 3 Haarnadelkurven, zwischendrin ein bisschen Geschlängel, irgendwie an der Hafenkante entlang, sieht es nicht so spektakulär aus. Aber vielleicht ist der Backdrop so toll wie in New York City. Ich weiß ja nicht.
Ja, erinnert mich ein bisschen von der Streckenkarte an die Karl-Marx-Allee, oder?
Ja,
Berlin,
stimmt.
Saison 2.
Stimmt, hast du recht. Karl-Marx-Allee oder Hongkong auch.
Ja, das auch.
Jetzt wird es zum Abschluss dieser Episode aber nochmal Zeit für unser obligatorisches Formel-E-Quiz. Grid Dummies heißt das. Tobi und ich haben 3 Fragen jeweils vorbereitet. Die stellen wir uns. Ihr dürft mitraten. Wir raten mit. Es gibt Punkte zu vergeben und vor allem gibt es Wissen zu vergeben. Und das natürlich größtenteils, da gehe ich fest von aus, mit Bezug auf den New York City E-Prix. Bei meiner ersten Frage ist das jedenfalls so, Tobi. Es geht um Oliver Askew. Der steht ja immer noch bekanntlich in seiner Rookie-Saison und das wird wegen diesem Heimspielaspekt in den USA sicherlich ein ganz besonderes Wochenende für ihn. Er wird zum ersten Amerikaner, der ein Formel-E-Rennen in New York City bestreitet. Aber er ist natürlich nicht der erste Amerikaner, der ein Formel-E-Rennen auf US-Boden bestreitet. Welcher war der letzte Pilot, der einen US-E-Prix bestritt? Und einen vollen Punkt gibt es dafür, wenn du mir auch noch den Ort und das Jahr dazu nennen kannst.
Also US-Piloten hatten wir in der Formel E, meines Wissens nach zwei, beide in Saison 1. Der eine war Marco Andretti, der andere war Scott Speed. Marco Andretti war es nicht, ich glaube, es war Scott Speed, damals in Long Beach, und das Jahr müsste Saison 1, also 2015 gewesen sein.
Also es gab schon mal einen Fahrer mehr aus den USA, Matthew Brabham nämlich. Der
stimmt,
halb Australier, aber ich glaube, der ist mit einer US-Lizenz angetreten.
Vollkommen richtig, ja.
Hat auch noch einen. Zwei E-Prix bestritten. Andretti hat einen E-Prix bestritten. Scott Speed hat vier E-Prix bestritten. Jetzt die Frage, wer von denen war in den USA? Es ist tatsächlich nur einer. Und zwar Scott Speed. Und auch 2015 in Long Beach ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. 1-0.
Tobi, dann kommen wir mal zu meiner ersten Frage. Wir hatten uns eben schon kurz angeschnitten. Anders als in Marrakesch ist in New York City das Qualifying wieder deutlich wichtiger, da die Strecke nicht ganz so sehr zum Überholen einlädt wie der Kurs in Marokko. Weißt du denn auch, welche beiden Formel-E-Fahrer in New York City ihre allererste Pole-Position in der Elektrorennserie erzielten?
Eieieiei. Nee, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch nicht mal eine gute Ahnung davon. Ich überlege, ob das vielleicht Robin Freins gewesen sein könnte, der da seinen zweiten Sieg auf jeden Fall geholt hat in der fünften Saison. Das eine Mal war, als du da in Paris dich nass regnen hast lassen. Du warst ja vor Ort. Das war sein erster Sieg, sein zweiter folgte im selben Jahr in New York. Und es könnte sein, dass Robin Freins da auch auf der Pole Position stand für Virgin. Du brauchst zwei Namen, ne?
Ja.
Nick Cassidy war es, glaube ich, auch nicht. Sam Bird hat viele Pole Positions vorher geholt. Ich denke gerade an die Fahrer, die mir einfallen, die da gewonnen haben. Max Günther eventuell? Boah, schwer. Ich sag Robin Freins und Max Günther.
Okay. Ich kann dir eins vorwegnehmen, die Antwort ist leider nicht richtig. Maximilian Günther ist übrigens immer noch ohne Pole Position in der Formel E. Also das kann es ja sowieso schon mal nicht gewesen sein. Der erste Fahrer holte seine erste Formel E Pole Position bei seinem allerersten Formel E Rennen. Nämlich als Ersatz für Pechito Lopez, der gleichzeitig bei der WEC fahren musste. Da sprang nämlich ein junger Brite mit dem Namen Alex Lynn ein und holte für DS Virgin direkt 2017 die Pole Position.
Du hast recht, ich erinnere mich.
Das wäre Fahrer Nummer 1 gewesen und Fahrer Nummer 2 war der BMW-Werksfahrer damals. Wir haben auch schon über ihn gesprochen eben, der gute Alex Sims.
Ah, okay.
Holte ebenfalls seine erste Pole Position in New York City. Tobi, zwei Namen habe ich hören wollen. Beide hast du mir nicht nennen können. Ich kann dir dafür keinen Punkt geben, noch nicht mal einen halben.
Schade eigentlich.
Tut mir sehr leid.
Vielleicht ziehst du jetzt mit Frage 2 weg. Verdammt. Ich möchte wissen, wer stand beim letzten New York City E-Prix, der jetzt hier an unserem Aufnahmetag übrigens exakt vor 12 Monaten war, auf dem Podium? Die Top 3.
Gewonnen hat Sam Bird.
Das ist der erste.
Dritter wurde Antonio Felix da Costa.
Warum weißt du das denn? Also ja, aber warum weißt du den dritten und nicht den zweiten?
Ich glaube, der zweite war Nick Cassidy.
Auch richtig. Also jetzt hast du mich ein bisschen verdutzt. Also ja, Punkt für dich. 2-0. Den dritten vor dem zweiten. Also komisch.
Ich habe jetzt ein Problem. Weil meine zweite Frage an dich, ich lese mal vor, wie sie heißen sollte. In Marrakesch stand Antonio Felix da Costa mal wieder auf dem Podium.
Aha.
Und? Und dann habe ich danach gefragt, wann er denn zuletzt ein Podium geholt hat und wie viele Tage das her ist.
Ach so.
Und da du schon gesagt hast, dass das heute ein Jahr her ist, so, kannst du locker rückrechnen, wann denn das gewesen wäre. Es wären in dem Fall 356 Tage gewesen, seitdem er in New York City auf dem Podium stand. Deshalb kann ich die Frage jetzt leider nicht nehmen.
Ah, doch, nimm sie doch. Ach.
Mit deiner Frage hast du quasi meine Frage, die ich dir stellen wollte, schon beantwortet.
Das haben wir ja noch nie geschafft hier.
Nee, das ist richtig. Da muss ich mir gleich mal was Neues noch suchen. Aber als erstes habe ich hier noch eine weitere Frage vorbereitet, dann ziehen wir die kurz vor. Kurzer Exkurs zur Extreme E.
Auweia.
Der Island Exprix war ja auch ein Doubleheader am Wochenende. Es waren die Rennen 7 und 8 in der Geschichte der Rennserie. Weißt du denn, wie viele Podestplätze die RXR-Pilotin Michaela Arlen-Kotolinski insgesamt in der Extreme E erzählt hat?
Also mal mindestens 3. Das sind nämlich alle 3 Rennen, die dieses Jahr stattgefunden haben.
Das ist schon mal nicht falsch.
Im Jahr davor ist sie ja für JBXE angetreten. Und ich glaube, da war die auch mehrfach auf dem Podium. Oh mein Gott. Michaela Arlen-Kotolinski.
Die übrigens sehr, sehr gut Deutsch spricht, wie ich feststellen durfte.
Wirklich?
Ja.
Woher kann die das denn?
Kotolinski klingt polnisch, ist aber tatsächlich deutsch. Das ist wohl ihr Großvater gewesen.
Okay. Eddie Mielke verzeiht deswegen trotzdem nicht, dass er sie immer Alien nennt. Aber das ist ein anderes Thema.
Das würde ich sagen. Das machst du mit Eddie aus. Tobi, du lenkst ab.
Ja, weil ich die Antwort nicht weiß. Mann. Wie viele Podestplätze hat MAK? Ich sag dieses Jahr 3 und letztes Jahr 3.
8 Rennen waren es insgesamt. Du sagst 3 und 3 sind 6.
Ja.
Leider schon wieder falsch, es sind 7.
Oh.
Sie stand tatsächlich bis auf den Saisonauftakt letzte Saison in jedem einzelnen Rennen auf dem Podium.
Verrückt. Eine gute Pokalsammlung. Na gut, dann kommt jetzt meine dritte Frage. Die lautet wie folgt. Rennen haben oft Hauptsponsoren. Zum Beispiel Shell Recharge beim Berlin E-Prix in diesem Jahr. New York City hat für 2022 noch keinen Titelsponsor, hatte aber in der Vergangenheit schon mehrere. Tobi, welche Unternehmen gaben dem Rennen am Big Apple schon ihren Namen?
Oh, es gab ja schon 4 New York City E-Prix.
Genau, das ist das 5. Jahr, in dem das Rennen stattfindet dieses Mal.
Also ich weiß, dass es ein Jahr Qatar Airways war.
Soweit richtig. 2018 war das.
Und ich glaube, in einem Jahr war es damals auch noch Seriensponsor der Formel E, Qualcomm.
Auch das ist
die
richtig.
Die ja unter anderem auch den BMW i8 kontaktlos laden konnten.
2017 hieß das Rennen so.
Hm.
Bleibt noch 19. 2020 war es ja nicht, da war Corona und 2021.
ABB 21, kann das sein?
ABB 2021, auch das ist richtig.
2019. Boah. Nee, Qatar, es war nur ein Jahr. Puh, ich komme nicht drauf, Tobi.
Irgendwas musst du sagen.
Dann sage ich, Julius Bär.
Okay, es ist wirklich tricky, weil es 2019 gar keinen Titelsponsor gab.
Och, Tobi!
Die Option, kein Sponsor, gibt es natürlich auch noch.
Das gilt nicht.
Julius Bär gesagt. Ich gebe dir aber trotzdem den halben Punkt dafür, weil das war wirklich schwer. Qualcomm, Qatar, kein Sponsor und ABB und jetzt wieder kein Sponsor, das ist die Reihenfolge. 2:1:0.
Ja, Tobi, ich habe aber immer noch keine Frage.
Wollen wir sie weglassen? Ich kann ja eh nicht mehr gewinnen.
Das wäre aber eigentlich unfair. Das kann man ja nicht machen. Das ist.
Na gut.
Wir haben ja über den Vierkampf gesprochen.
Mhm.
Das sind die Fahrer, die noch ein gewichtiges Wort mit im Meisterschaftskampf reden können. Welche Fahrer können denn nicht mehr Meister werden?
Die zwei Dragons. Und, weil die haben beide 0 Punkte, also, ne? Also, die schaffen das sicherlich nicht mehr. Und vielleicht die Fahrer, die jetzt 2 Punkte haben. Sims, Günther, SQ und die zwei Nios nehme ich auch noch rein, Tiktim und Turvey.
Tobi, wie viele Rennen haben wir noch?
6.
Wie viele Punkte kriegt man für einen Sieg?
25.
Wie viele Punkte kriegt man für eine Pole Position?
3.
Wie viele Punkte bekommt man für eine schnellste Runde?
1.
Sind zusammen?
Weiß ich nicht, 170, die noch offen sind?
Es sind 174. Eduardo Mortara hat nur 139 Punkte. Das heißt, es tut mir leid, aber zumindest mathematisch kann aktuell jeder Fahrer noch Meister werden.
Ah, okay. Na gut, dann gehe ich hier auch erhobenen Hauptes zu 0 raus. Meinetwegen. 2,5 zu 0.
Es ist mir jetzt schon fast unangenehm, dich ganz ohne Punkte nach Hause zu schicken. Das ist die Stimmung vor New York jetzt schon wieder im Keller, obwohl doch eigentlich jetzt das große Auftakt für das Saisonfinale ist mit 3 Rennen innerhalb von oder 3 Events innerhalb von 6 Wochen.
Ja, und auch mit dem Marrakesch-Rennen vorher ist es ja eigentlich 4 innerhalb von 8. Also ich frage mich ehrlich gesagt, was in der ersten Hälfte der Saison schiefgegangen ist, dass wir da teilweise mal 5-6 Wochen Pause hatten und jetzt plötzlich alles Schlag auf Schlag gehen soll. Aber das hat wahrscheinlich alles Hintergründe mit Promoterabkommen und so weiter. Naja, lass uns einfach drüber freuen, dass es einfach jetzt ganz viel Formel E gibt und dass es richtig heiß wird jetzt, die heiße Phase. Richtig gut. Heiß ist ja auch ein gutes Stichwort eigentlich. Es wird in New York bullenheiß. Also nicht ganz so bullenheiß wie in Deutschland, aber es werden schon so nördlich der 30 Grad werden am Wochenende. Also Batterietemperaturmanagement ist genauso wichtig in den USA, wie es halt in Marrakesch zuletzt war oder in Jakarta zuletzt war. Es wird warm und es könnte auch in Seoul wieder warm werden. Vielleicht, je nachdem, wo sich die europäischen Hochdruckgebiete verschieben, auch in London. Aber da ist immerhin der Schatten der kühlenden Messehalle.
Ich wollte sagen, dann sollen die Briten die Heizung in ihrer Messehalle ausstellen, da wird es doch nicht ganz so warm.
Ja, mal sehen, wie das Wetter wird in London. Ich bin ja sehr gespannt. Ich habe heute erschrocken auf den, sonst denkt man ja, das Wetter in Deutschland ist gar nicht so anders als das Wetter in Großbritannien. Und habe heute erschrocken festgestellt, dass es im Lauf der nächsten Woche bei mir 42 Grad Celsius heiß werden soll.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Alter!
Nächste Woche Montag.
Das ist diese Klimakrise. Alter! Ich muss jetzt hier noch 60, 70 Jahre mit so Temperaturen auskommen. Und es wird nicht besser. Also ich freue mich ja sehr über Sommer, aber 42 Grad sind echt nicht meins. Ich werde hier mich einschließen, die Füße ins Eisbad halten und mal gucken, wie ich mich irgendwie kalt halten kann. Weil dann ja auch noch der Prozessor da oben im Kopf die Nachbereitung für den New York E-Prix basteln muss. Also das wird ein Späßchen, das sag ich dir.
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall kurzfristig unsere Speiseeisvorräte vergrößern, oder? Was denkst du?
Ja, bin ich für. Ich weiß nur noch nicht ganz, wo ich es ins Gefrierfach tun soll. Du hast ja in deinem Palazzo da natürlich
Palazzo.
Viele Eiskammern. Also das wissen die wenigsten, aber Tobi hat auch einen Eisbären bei sich im Keller leben, weil da so viel Platz ist in diesem Palazzo. Aber ich habe ein Eisfach, das wirklich, ich schätze, 40 mal 10 Zentimeter groß ist.
Ja, dann solltest du mal wieder abtauen, dann hast du nämlich automatisch direkt mehr Platz.
Nee, es ist, ich habe den abgetaut letzte Woche, den Kühlschrank, aber es ist wirklich echt arg wenig Platz drin und den Großteil von diesem Platz, den nimmt halt, wie es halt immer so ist, den nimmt halt so eine ungewöhnlich sperrige Packung Spinat ein.
Also, ja, mach doch mal Blub.
Mach doch mal Blub. Es gibt natürlich auch noch viele andere gute Spinatsorten. Aber es ist einfach, also, naja. Thema für den nächsten kulinarischen Podcast. Den kann ich ja vielleicht planen, wenn es so heiß ist. Ich weiß nicht. Jetzt erstmal Outro an Tobi und vorbereiten auf New York. Geht ja schon wieder bald los. Freitag ist es soweit. Freies Training, 22 Uhr. Ich erwarte dich an den Tastaturen und mich auch.
Ach. Alles klar.
Sehr schön. Danke für deine Zeit, Tobi. Uns allen viel Spaß beim Rennen und wir hören uns danach wieder. Tschüss.
Jo, tschüss.